Hallihallo und herzlich willkommen bei Sneakcast Nummer 24. Wir reden heute über The Shape of Water, den Film, der mit 13 Oscar-Nominierungen als der Favorit schlechthin dieses Jahr gilt. Doch hat das Fantasy-Märchen das wirklich verdient? Na, mal schauen, darüber diskutieren wir heute. Startdatum ist der 15. Februar, viel Spaß! Hier waren wir für euch in der Sneak und haben einen Film ausgesteckt, der sehr interessant war. Und zwar The Shape of Water. Mein Name ist Luis und ich hocke hier mit dem Valentin.
Hallo, guten Tag.
Und Valentin Nummer 2.
Hi, servus.
Und ja, wir reden über den Oscar-Kandidaten Nummer 1 dieses Jahr mit 13 Nominierungen. Wir haben ihn schon gesehen.
13?
Er hat 13 Oscar-Nominierungen. Erstmal ein bisschen zur Story. Also es geht um eine Putzfrau, die in einem Geheimlabor angestellt ist und dort halt immer schön den Boden schrubben muss.
In den USA.
In den USA, richtig. Sie ist taubstumm, nein, sie ist nur stumm. Kann sich halt nur über Gesten verständigen. Und eines Tages wird ein, das heißt, Objekt eingeliefert. Und sie muss halt erstmal in dem Raum, wo das Objekt ist, putzen. Und dann stellt sich heraus, dass dieses Objekt eine Art Fischwesen ist.
Und also ein menschlicher Fisch,
ein Fischmensch. Ein menschlicher Fisch, ja, ein Fischmensch. Genau. Ich weiß nicht, falls ihr Hellboy kennt, Ape Sapien, der sieht ein bisschen so ähnlich aus.
Und oder das Monster aus der schwarzen Lagune.
Ja, genau, wenn man ein bisschen auf die Klassiker gehen will.
Da
ja, also
habe ich nie gesehen, aber
die Inspiration schon so ein bisschen davon gezogen. Auf jeden Fall wird es dann so ein bisschen Beauty and the Beast mäßig. Sie verliebt sich in dieses Fischwesen. Und mehr will ich eigentlich zur Handlung gar nicht sagen, weil das Ganze ziemlich skurril wird mit sehr unerwarteten Szenen, die man, ich glaube, einfach so erleben muss, ohne gespoilert zu werden. Und ja, jetzt will ich hier gerade mal in die Runde fragen. Ich habe ja gemeint, 13 Oscar-Nominierungen, der Oscar-Film Nummer 1 dieses Jahr. Fandet ihr das was gerechtfertigt, nachdem ihr den Film gesehen habt?
Also 13 Oscars finde ich jetzt ein bisschen zu viel, ein bisschen zu hohe Auszeichnung für den Film. Ich fand ihn nicht schlecht, aber nicht so besonders, wie jetzt die 13 Oscars sagen würde. Da fand ich den Film, der letzte Woche lief, für die Billboards in Outside Ebbing, Missouri, fand ich dann nochmal deutlich besser. Und hätte für mich eher den Oscar verdient, auf jeden Fall.
Ja, also für bester Film denke ich auch eher an Three Billboards gerade, aber die Maske, dieses Fisch-Menschen-Kostüm konkurriert hier natürlich stark mit Gary Oldman aus The Darkest Hour, auch eine sehr gute Maske. Ein Film, den wir jetzt noch nicht in der Sneak gesehen haben. Aber beides großartig, aber ich denke, das Fischmonster ist da schon noch mal eine Nummer höher, einfach noch mal eine Nummer skurriler.
Da möchte ich jetzt was dazu sagen. Also die Oscars haben sich ja dieses Jahr irgendwie ein bisschen etabliert, mal so andere Filme zu nominieren, nicht dieses klassische Oscar-Kino, was man sonst immer so kennt, Dramen, wahre Geschichten etc. etc. Dieses Jahr sind es ein bisschen mehr Genrefilme, Get Out ist zum Beispiel ein Horrorfilm, jetzt The Shape of Water, ein Fantasy-Märchen. Und obwohl er 13 Oscar-Nominierungen hat, gehört beste Maske nicht dazu.
Okay, oh, okay.
Das zeigt irgendwie,
dann hab ich mich geirrt.
Die Oscars haben das anscheinend vielleicht nicht ganz so verstanden, weil dieser Fischmensch ist wirklich ein Schauspieler, der wirklich stundenlang in der Maske gesessen hat.
Ist das Doug Jones?
Es ist Doug Jones, der halt auch in Hellboy den Ape Sapien, also auch einen Fischmenschen spielt. Ja. Und er hat tatsächlich mehrere Stunden jeden Tag in der Maske sitzen müssen, um dieses Fischaussehen zu bekommen. Und wofür ist der Film nominiert? Bestes Kostümdesign.
Ja, immerhin.
Ich meine, es ist doch kein Strampelanzug, der sich überzieht. Das ist eine Maske. Das ist Make-up. Aber ja, okay, also immerhin ist er für irgendwas in die Richtung nominiert. Ja. Dafür sollte er auch, also wenn es wirklich als Kostümdesign zählt, könnte man schon sagen, da wäre es verdient, dass er gewinnen würde. Mhm. Weil das Wesen sah echt krass aus.
Ich fand auch, ja.
Es sah echt cool designt und sehr interessant. Ja. Von der Story, also er ist ja auch für beste Film und ich glaube bestes Drehbuch nominiert. Ich weiß nicht, also der Film ist halt, das muss man sich bewusst sein, er ist sehr langsam inszeniert, fand ich. Es ist jetzt kein, bei weitem kein Actionfilm oder kein Horrorfilm. Es ist halt, wirklich gesagt, so eine Art Fantasy-Märchen. Alles ist etwas ruhiger inszeniert, der Film lässt sich Zeit, seine Charaktere zu etablieren. Vielleicht ein bisschen zu sehr, weil ich fand, in der ersten Hälfte hat es sich vielleicht ein bisschen gezogen.
Ja.
In der zweiten Hälfte wurde es besser. Also man hat schon ein bisschen Zeit gebraucht, bis man reinkommt, weil es gibt auch mehrere Nebenplots, zum Beispiel mit einem russischen Doppelagenten. Mhm. Und das hat am Anfang nicht so ganz harmoniert, also zumindest für mich nicht.
Wobei der Nebenplot mit den Russen auch bis zum Ende jetzt nicht so wirklich reingepasst hat für mich. Das hat ein bisschen so gezwungen gewirkt.
Also na gut, dazu muss man sagen, das Setting, die 60er Jahre, ich kann jetzt kein genaues Jahr festmachen, ja. Aber zumindest nachdem die Sowjets, die Russen, eben einen Hund ins Weltall geschickt haben, ja, aber noch vor der Mondlandung der Amerikaner, dazwischen spielt es und das ist auch so von den Wissenschaftlern bzw. den Militär oder den Autoritäten hinter dieser ganzen Wissenschaftseinrichtung auch das Ziel, wieder die Russen zu übertrumpfen.
Genau, das ist ja eigentlich so der Grund, warum sie an diesem Schiffwesen rumexperimentieren und rumforschen, weil sie wollen wissen, wie kann man in unmöglichen Situationen überleben. Also in dem Fall quasi unter Wasser, aber sie wollen das Ganze nutzen, um quasi im Weltall einen Menschen ins Weltall zu bringen und dort zu überleben.
Genau.
Ich finde halt trotzdem, dass dieser historische Kontext jetzt nicht so einprägsam wird, zum Beispiel, also was mir halt direkt als Vergleich kommt, ist ein anderer Guillermo del Toro Art Märchen-Fantasy-Film, Pans Labyrinth, wo ich den historischen Kontext bei Pans Labyrinth, war es der Spanische Bürgerkrieg, nochmal deutlich intensiver fand. Weshalb ich auch Pans Labyrinth nochmal einen Tick besser fand. Der Zusammenhang, in dem die ganze Story sich abspielt, fand ich jetzt diesmal irgendwie jetzt nicht so perfekt inszeniert.
Ich würde auch sagen, dass Pan's Labyrinth auf jeden Fall der deutlich bessere Film ist. Für mich halt eher aus dem Grund, weil es ein bisschen düsterer zugeht und das Ganze halt ein bisschen mehr dieses ja, dreckige und aber noch märchenhaftere dabei noch hat. Es gibt in Pan's Labyrinth diese eine ultra bekannte Szene, wo ich glaube Ophelia heißt das Mädchen, kommt in einen Raum, da ist ein Tisch gedeckt und am Ende sitzt ein Monster. Und das Monster schläft am Anfang. Diese Szene ist einfach so super inszeniert und so krass und bleibt in so im Kopf, wie sie dann auch ausgeht und was die Charaktere in dieser Szene machen. Und solche Szenen hast du in Shape of Water jetzt nicht. Dafür hatte der Film ab und zu mal Szenen, mit denen ich einfach absolut nicht gerechnet hatte. Ich rede hier von einer gewissen Tanzszene, die irgendwann kommt. Ja. Und da hat das ganze Kino erstmal lachen müssen und ich saß auch so da so, bitte, was ist das denn auf einmal? Ja. Also das waren so überraschende, ich nenne es mal La La Land Einschübe, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Die haben den Film irgendwie unterhaltsam gemacht, aber vielleicht haben sie ein bisschen mit der Stimmung gebrochen.
Ja, ich denke auch, es war ein Stimmungsbruch, aber halt auch ein sehr bewusst eingesetzter Stimmungsbruch. Auch durch den Lichtwechsel in der Situation.
Ja.
Und wird es einfach akzentuiert nochmal, wie sehr, also was sie in diesem Moment fühlt und dass sie dann auch in dem Moment spricht. Dass sie dann auch in dem Moment zum ersten Mal ihre Stimme benutzt, tatsächlich.
Stimme benutzt ist relativ. Also das Ganze scheint ja nicht ganz so real zu sein.
Genau, ja. Aber es ist zum ersten
Mal ihre Gedanken in der Situation halt aus. Ja. Wie sie sich gerade fühlt, wenn sie mit ihm zusammen ist.
Genau. Ja. Ich fand es eigentlich ganz cool. Der Hauptcharakter ist ja stumm. Und wie man aber trotzdem durch das Schauspiel und durch die Handbewegung immer so ungefähr mitfühlen kann, was sie gerade empfindet. Obwohl sie halt nichts sagen kann.
Ja, an der Stelle muss man sagen, Sally Hawkins
ist auch nominiert.
Ist auch sogar nominiert, richtig.
Absolut verdient, ja.
Tritt halt leider gegen Frances McDormand an. Okay. Und da muss ich sagen, also die Hauptdarstellerin in Three Billboards, Ebbing, Missouri. Und die fand ich halt nochmal ein bisschen krasser,
muss ich sagen. Ja, ich muss sagen, Kopf an Kopf, finde ich echt. Also
es sind halt zwei komplett unterschiedliche Charaktere und komplett unterschiedliche Ansätze. Es sind auch komplett unterschiedliche Filme. Ja, aber naja, wir werden sehen, wie das dann ausgeht. Ich wollte einfach noch auf eine Sache hinaus. Für mich, also ich fand den Film sehr atmosphärisch, auf jeden Fall. Das Pacing war halt ein bisschen langsam, also die hat sich ganz schön Zeit gelassen, die Geschichte, bis es mal ein bisschen in Fahrt ging. Und als es dann in Fahrt ging, war es auch jetzt nicht so wirklich krass viel.
Ja.
Also quasi von den ersten Gang in den zweiten Gang geschaltet, so ungefähr.
Ja, und muss auch sagen, die Story ist nicht so komplett überraschend. Also man kann schon erahnen, in welche Richtung es irgendwie vergehen wird. Muss man auch dazu sagen. Das, ja.
Ja. Das hat halt immer noch dieses Märchenhafte, ja. Was eben auch durch diese Erzählerstimme, die am Anfang und am Ende eben reinkommt. Ich glaube, es soll die Stimme von ihrem Mitbewohner sein.
Genau, das ist die Stimme ihres Mitbewohners.
Oder Nachbarn.
Der beste Freund. Ich glaube, er wird mal während drin als bester Freund bezeichnet. Ja.
Genau, er ist eben die Erzählerstimme und genau, das heißt, man wird eingeleitet in diese Geschichte und weiß schon, es geht um eine Prinzessin und einen Prinzen. Solche Titel, die an sich auch in der Story nicht mehr viel sagen, ähnlich eben wie bei Pans Labyrinth, dass es auch so eine zweite Realität ist. Also es gibt eben diese Prinzessin-Prinzen-Welt, die aber in dieser Realität gefangen sind, in dieser menschlichen Realität, er als Monster und sie eben als Putzfrau. Und man kriegt nur durch diese Erzählerstimme irgendwie mit, dass es da eben noch mehr gibt und dass die vielleicht eine gemeinsame Geschichte haben. Und es wird auch spekuliert, ob dieses Fischmonster nicht eigentlich ein übernatürliches Wesen ist,
gottähnlich. Ich weiß nicht, ich fand halt auch, wenn wir wieder über Pan's Labyrinth den Vergleich ziehen, da war dieses Märchenhafte auch noch besser ausgearbeitet, weil man einfach mehr von so einer Fantasy-Welt gesehen hat und mehr Charaktere, mehr Kontext bekommen hat.
Ja, vielleicht halt dieser Kontrast noch zu dem
Geschichtlichen.
Ja. Was halt in Pan's Labyrinth, wie gesagt, deutlich, was ich da deutlich irritierend fand. Als jetzt.
Ja. Also der Pan's Labyrinth hat halt den geschichtlichen und den Fantasy-Aspekt irgendwie besser ausgearbeitet, ist halt meiner Meinung nach auch der bessere Film. Für mich, was halt das Kernelement des Films halt wichtig ist diese Beziehung zwischen ihr und diesem Fischwesen.
Ja.
Und die hat halt für mich nicht so ganz funktioniert. Weil ich fand, es ging mir zu schnell, dass sie auf einmal verliebt war in dieses Monster. Das wurde innerhalb mit so einer Montage quasi geregelt, wie sie sich kennenlernen. Aber wie diese Beziehung quasi anfängt. Und ich fand halt auch, sie kann ja nicht sprechen, ist logischerweise auch nicht. Und die unterhalten sich dann so ein bisschen über Zeichensprache, wobei sie halt deutlich mehr redet. Oder halt auch nicht, wenn es ja Zeichensprache ist. Aber ich finde, diese Beziehung, dieses Menschliche, was dieses Fischwesen haben soll, hat für mich nicht so ganz funktioniert, weil es war für mich halt immer noch mehr so ein Tier als ein Mensch, halbmenschliches Wesen. Und ich habe halt immer im Kopf gehabt, dieses Jahr kam mir der dritte Teil der Planet der Affen-Reihe raus, der neuen. Und das ist halt auch so, dass dieser Hauptcharakter von Andy Serkis dargespielt, sich nur über Gesten und Mimik artikuliert und gestikuliert halt oder sich kommuniziert. Und da kommt es nochmal deutlich besser rüber. Du empfindest mehr für diesen Charakter, er hat irgendwie mehr zu sagen, er wirkt einfach mehr wie ein menschliches Wesen, so ein bisschen mehr wie ein fühlendes Wesen. Und jetzt in dem Fall ist es so, dass du halt einfach nur, also gegen mir zumindest so, du hast einfach nur Mitleid, wenn dieses Fischmonster gefoltert wird. Aber du denkst dir nicht so, oh nein, er fühlt doch. Also das fehlt so ein bisschen meiner Meinung nach.
Mhm. Wobei man sagen muss halt, dass sich das so schnell entwickelt quasi, hängt schon auf jeden Fall damit zusammen, dass sie selber einfach auch eine Außenwälderin ist in der menschlichen Welt quasi. Dass sie ihn halt auch verstehen kann und sie sagt ja auch, er sieht mich so, wie ich bin.
Genau, und so. Reduziert sie nicht darauf, dass sie nicht reden kann.
Ja.
Also das spielt schon eine Rolle auf jeden Fall.
Ja, ich denke, ich finde deine Punkte völlig valide. So, dass ein Ansatz so zur Verteidigung in Anführungsstrichen könnte ich mir vorstellen, wäre vielleicht eben, dass es an der Stelle ja eindeutig um Sexualität geht. Also sie verliebt sich in ein Fischwesen, in was völlig Unmenschliches. Und gerade in den 60er Jahren, das wird an anderer Stelle sogar nochmal angesprochen, auch die Schwulenfeindlichkeit und auch Rassismus.
So alles, bisschen, was halt so ein bisschen anders ist, darf nicht sein.
Genau, kommt an einer Stelle auch nochmal raus. Und gerade dieser Bezug zur Homophobie oder Transphobie oder was auch immer man eben in dieses Fischmonster rein interpretieren will. Ja. Allein, dass man es Monster nennt, ist natürlich schon schon ein Zeichen davon. ist denke ich, auch so eine Sache, wenn man es eben nicht versteht, wenn man nicht sagen kann, es ist doch nicht menschlich, es ist doch nicht, das, es ist doch nicht begehrenswert, es hat Kiemen, es hat Flossen, es ist ekelhaft. Also all diese Dinge, wenn man die in diesen Kontext von schwulen Rechten und LGBTQ plus was auch immer Rechten stellt, so, dann bekommt das, denke ich, auch auf diese Weise nochmal ein anderes Gewicht. Und ja. Was man eben vielen Leuten sagt, die eben nicht wollen, dass Schwule und Lesben heiraten können und alles andere, ist, dass man ja auch einfach mal sagt, du musst es nicht verstehen, um es akzeptieren zu können. Du musst es nicht nachvollziehen können. Und wenn es völlig unmenschlich für dich erscheint, es ist trotzdem nicht deine Sache, darüber zu entscheiden. So. Und das.
Also so wie der Charakter der besten Freundin quasi handelt, die es auch nicht verstehen kann, aber sie weiß, es tut der Freundin gut und hilft ihr deswegen.
Ja,
ja, interessant. Auf den Aspekt bin ich eigentlich gar nicht gekommen während dem Film, aber
ich glaube, das ist schon ein Punkt,
kann man schon so sehen. Ja.
Und das, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch eine Rolle gespielt hat, warum er so den Oscar-Bass dann bekommen hat. Also zumindest ein Mitgrund.
Das kann schon sein. Ich finde es halt wirklich krass, dass es so ein wirklich Fantasy-Liebesgeschichten-Film ist. Total abseits vom normalen Oscar-Zeug und hat einfach 13 Nominierungen. Ja. Ich kann es nur nochmal sagen, 13 Nominierungen. Das finde ich halt echt krass, dass der Film halt auch jetzt in den USA, der wurde in nicht vielen Kinos gezeigt am Anfang, dann kamen die Oscar-Nominierungen raus und auf einmal wird er jetzt zum Kassenhit in den USA. Also, ich will jetzt nicht sagen, über Blockbuster-mäßige Regionen, was er da einspielt, aber deutlich mehr als vorher, wird auch deutlich mehr gezeigt. Und ich weiß nicht, also ist das ein Film, den man jetzt unbedingt gesehen haben muss, der ein bester Film des Jahres ist? Also würdet ihr es gut finden, wenn dieser Film bester Film des Jahres gewinnt?
Ich hätte jetzt nicht unbedingt was dagegen, aber ich hätte auf jeden Fall einige Filme, die ich vorziehen würde für beste Film des Jahres. Ich habe jetzt nicht. Ich finde den Film nicht schlecht, finde ihn in Ordnung, aber ich finde eben einige Filme besser, die so rauskommen.
Ja, für mich ist es ähnlich. Ich denke auch, also ich habe von der bester Film-Nominierungsliste auch noch nicht alle gesehen. Für mich persönlich ist Three Billboards immer noch Favorit, aber wenn Shape of Water den Oscar gewinnt, dann wäre ich auch glücklich, auf jeden Fall. Also finde ich auch gut.
Und, also wie ich glaube, auch schon haben etwas durchklingen lassen, der Must-See-Märchenfilm von der Toro bleibt eben Panzer der Rind. Also den sollte man vielleicht zuerst schauen.
Dann. Also den sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Wenn man das mag, dann kann man sich The Shape of Water auch noch anschauen. Ansonsten ist halt wirklich, wenn man jetzt die Oscar-Filme alle gesehen haben will, dann auch auf jeden Fall angucken. Für mich, ich glaube, ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn der jetzt beste Film gewinnen würde, weil ich halt auch Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, geiler Titel übrigens, deutlich besser fand. Ansonsten von den üblichen Nominierten, ich weiß nicht, ich bin halt immer noch so ein bisschen, was heißt, enttäuscht, ja doch enttäuscht, dass Blade Runner nicht nominiert wurde. Ich glaube, das will ich jetzt so oft sagen, dass das alle verstanden haben. Ja. Weil Blade Runner 2049 war meiner Meinung nach einer der besten Blockbuster der letzten Jahre, aber auch vor allem im letzten Jahr einer der besten Filme, einer der besten Sci-Fi-Filme. Und ich kann es nicht verstehen, wie mittlerweile auch sogar Star Wars Episode 8 bessere Wertungen im Gesamten bekommen hat als Blade Runner.
Die haben ihn einfach im falschen Kino gesehen, alle. Oder auf dem falschen Fernseher.
Das kann natürlich sein. Also Blade Runner war das, meiner Meinung nach, das Must-See dieses Jahres. Aber naja.
Ein Oscar-Special können wir ja vielleicht dann nochmal am Montag vor der Verleihung machen oder so.
Genau, freut euch auf das Dispositiv Oscar-Special, da überlegen wir uns noch was Feines
dafür. Jawohl!
Schauen wir mal, was wir machen. Ich würde jetzt noch vielleicht ganz kurz nochmal eine Zahlenwertung abgeben, einfach so, weil wir das immer machen. Ich gebe ihm eine 7 von 10, weil war ein netter Film. Bisschen komische Szenen ab und zu mal. Für mich hat diese Liebesgeschichte nicht ganz funktioniert. Aber er hatte auch ziemlich geile Bilder übrigens ab und zu. Also manchmal kamen wirklich geile, dieses Visionäre, was Guillermo del Toro halt einfach hat. Was er auch in Pan's Labyrinth schon öfters gezeigt hat, das kam einfach raus. Aber Story hat mich nicht ganz so abgeholt. 7 von 10.
Okay. Für mich gilt, dass ich oft merke, dass ich gerade bei Zahlenwertung immer ein, zwei Zahlen drüber bin und dann nach einer Woche wieder denke, ja, so gut war er jetzt auch nicht. Deswegen ist eine 7 auch vielleicht da, aber ich würde sogar sagen 8. Also mit dem Vorbehalt, dass es vielleicht auch niedriger wird.
Dass es dann vielleicht in 2 Wochen eine 6 ist.
nee, auf eine 6 auf jeden Fall nicht. Aber,
dann machen wir nochmal so einen Nachtrag. So. Walle meint jetzt 6.
Genau, ach übrigens. Nee, aber 8 bleibt für mich auf jeden Fall erstmal stehen.
Na, also für mich wäre es wohl auch eine 7. Also ich fand die Beziehung zwischen den beiden fand ich jetzt eher ganz gut funktioniert, aber mit eben so ein bisschen der Kontext gefällt es noch ein bisschen erhöht, deswegen sage ich 7.
Ja, also wir sind uns alle relativ einig so ungefähr. War so schon ganz okay, aber gibt schon Besseres.
Ja.
Alles klar, dann wünsche ich euch viel Spaß im Kino. Schaut euch die Shape of Water an. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Ciao.
Macht's gut.